Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Zum ersten Mal seit 1981 stehen sich die Los Angeles Dodgers und die New York Yankees in einer World Series gegenüber. Damals gewannen die Los Angeles Dodgers in 6 Spielen. Tommy Lasorda war damals der Manager für die Dodgers, Bob Lemon für die Yankees. 4-2 hieß die Serie. Es könnte so sein, wieder im Jahr 2024, wenn ab Freitag die beiden Powerhouses der Liga, die beiden Teams mit den quasi höchsten Budgets der Liga hier aufeinandertreffen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel.
Hallo.
Hallo Florian.
Ave. Schönen guten Tag.
Morituri te salutant.
Yes.
Axel, ist diese Serie der, ich sag mal, Wunschtraum von Rob Manfred?
Ja, für die MLB ist es die Serie, die sie haben wollten. Nachdem das Postseason Bracket feststand, glaube ich, kann sich Rob Manfred und kann sich Fox keine bessere Serie vorstellen. Als die Nummer 1 aus der American League gegen die Nummer 1 aus der National League, zwei Biggest Market Teams, zwei Teams mit landesweitem Interesse. Ich glaube, für die MLB ist es das bestmögliche Outcome.
Und Florian, es ist dann auch der Auftritt zweier Superstars, die diesen Sport so prägen, mit Aaron Judge und Shohei Ohtani.
Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal ever, dass wir zwei Spieler haben, die mehr als 50 Homeruns hatten. Mhm. Was das? Wir haben zweimal, ja, sie könnten ja beide MVP der jeweiligen Liga sein. Meine Frau meinte noch, es ist ja nicht nur Ohtani und Judge, die gegeneinander spielen. Du hast ja auch Betts und Soto dahinter. Also du hast ja nicht nur quasi den einen Superstar jeweils, der so eine Serie entscheiden kann, sondern du hast ja den Cast dahinter auch noch, der bei beiden Mannschaften ja schon extraordinär gut ist, wie so eine Marvel-Verfilmung mit allen Schauspielern der Welt.
Ja, es Marvel und DC prallen aufeinander, oder? Wenn das der Film werden würde?
Auf jeden Fall ein Blockbuster verdächtig, genau wie diese World Series. Also man kann so vieles daran empfinden. Also ich glaube, es gibt genug Menschen, die Yankees-Fans sind. Es gibt auch genug Menschen, die Dodgers-Fans sind. Aber es gibt genauso viele, die das alles eben nicht sind und sogar jeweils eine große Abneigung gegen eines der beiden Teams haben.
Beide.
Oder sogar gegen beide zusammen. Das heißt also, du hast so ein bisschen Polarisierung und nicht, ja, man kann sich gar nicht so einfach auf eine Seite schlagen für viele, was du sonst ja gerne hast, ne, dass du den Underdog meinetwegen unterstützt oder keine Ahnung, irgendeinen Spieler, den du super findest. Aber hier ist ja wirklich für alle was dabei.
Axel, hoffentlich verliert ihr beide.
Aber hallo. ich hatte es ja in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Natürlich ist es wahrscheinlich das spektakulärste Matchup und das Matchup, wie ihr gesagt habt, was den Blockbuster in der MLB dieses Jahr beschreibt, interessiert mich nicht. ich sag's plain raus, es ist mir komplett egal, ob die MFY oder die LADs gewinnen. Es ist mir völlig egal. Ich habe weder emotionale Bindung, noch habe ich irgendeine Präferenz, wo ich sage, die haben mir dieses Jahr besser gefallen. Es ist ernsthaft eine World Series, die mich null interessiert. Und ich weiß, dass es kompletter Bullshit ist, weil es wahrscheinlich sportlich eine hervorragende Serie wird. Und ich werde sie mir natürlich auch angucken, allein aus einem professionellen Gedanken heraus, mit euch weiter hier reden zu dürfen.
Ich wollte gerade fragen, bist du noch dabei?
Jetzt nicht ja, Woche. Ja, aber es ist Arbeit.
Ja.
Es ist kein Spaß. Es ist dann halt Arbeit.
Ich mache mir, ja, Entschuldigung.
Und das, ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwas, worauf ich nicht gehofft habe.
Ich mache mir jetzt auch schon seit ein paar Tagen Gedanken über diese Serie und was mich da so ein kleines bisschen noch im Moment zweifeln lässt, ist, dass beide Teams ihre Probleme hatten in der Regular Season. Dass wir nie in irgendeiner Weise darüber gesprochen haben, boah, ey, diese beiden Titanen, die jetzt in der Regular Season beide 110 Siege hatten, die treffen jetzt aufeinander. Es wird endlich mal ausgespielt, wer denn hier der Beste ist. Wir haben ja eine so unglaublich ausgeglichene Regular Season in diesem Jahr gehabt, wo kein Team wirklich dabei war, wo man sagen konnte, ja, die haben sich vom Rest des Schützenfests abgesetzt. Jetzt treffen die beiden Teams aufeinander, die natürlich die wahrscheinlich besten Offensiven dieser Liga haben. Und es wird wahrscheinlich wirklich eine Weltklasse-Serie werden und hoffentlich eine Weltklasse-Serie werden. Und trotzdem, mich lässt es auch noch überraschend kalt, das Ganze, weil es ist noch nicht so diese Vorfreude da, wie wenn man sagt hier, das ist jetzt hier der Schwergewichtskampf, ich weiß nicht, Tyson gegen Foreman oder Tyson gegen Lennox Lewis oder so. Sowas habe ich im Moment leider noch nicht. Hoffentlich stellt sich das noch ein, weil eigentlich freue ich mich auf World Series jedes Jahr. Ich habe da Bock drauf, auf das sportliche Event. Aber hier kann ich noch nicht so richtig aus dem Sattel gehen. Florian, wie geht's dir?
Nee, ich kann ganz klar sagen, dass ich das erste Mal in meinem Leben die Daumen gedrückt halte, damit die Yankees 4-0 gewinnen. Ich möchte einfach nicht, dass die Dodgers gewinnen, Punkt. Und das ist mein Aufhänger für diese World Series. Und das macht es für mich auch interessant, denn es hat so viele Implikationen. Also die Dodgers könnten den 8. World Series-Titel gewinnen in ihrer Geschichte und damit gleichziehen, was also mit dem Team, das ich mag. Und das will ich zum Beispiel nicht. Ich will nicht, dass sie quasi einen echten Titel jetzt gewinnen seit 88 und nicht diesen in der verkürzten Saison. Ich will weiter meine Witze darüber machen können, dass sie ja nie einen richtigen Titel seit 88 gewonnen haben. Und das treibt mich an. Ich finde, was mich tatsächlich sehr freut.
Was für ein schöner Antrieb, Florian. Das ist mein Antrieb. Was für ein altruistischer Ansatz, den du da hast.
Was mich tatsächlich freut oder worauf ich mich tatsächlich freue, von meinem Hass mal abgenommen, ist, dass wir ja die zwei besten Spieler der Liga sehen. Dass wir daneben auch noch mit Gerrit Cole einen wirklich Top-Pitcher der Saison sehen. Dass wir den Bullpen der Yankees beobachten können, wie er wieder Fabelhaftes verbringt, so wie in den letzten Serien auch. Also es gibt doch tatsächlich ein paar sportliche Ansätze. Und ich freue mich, dass in einer Saison, in der die Aufmerksamkeit auf die Liga gestiegen ist, wir am Ende bestmögliche, wie Axel es gesagt hat, für alle bitte, also für die Rob Manfreds und TV-Station der Welt, bestmögliche World Series bekommen. Das freut mich dann tatsächlich doch mehr. Am Ende würde ich es den Yankees auch nicht gönnen, wenn sie dann gewonnen haben. Das kommt doch dazu, weil ich möchte, dass mein Team gewinnt und alle anderen sind mir eigentlich egal.
Der Just Baseball Podcast, unparteiisch seit 2013, wie ihr es von uns kennt. Wir wollen gleich
auch
noch auf
die. Ich finde tatsächlich ganz kurz einen Punkt, den Florian angesprochen hat, dass wir halt hier dieses Matchup haben, dass wir Otani Judge haben, dass wir Soto Betts haben, dass wir fantastische Pitcher Matchups haben. Das ist ja alles unwidersprochen. Das stimmt natürlich. Die Sache ist, aus welchem Blickwinkel betrachtest du es? Betrachtest du es als jemand, der Baseball tatsächlich vom rein sportlichen her betrachtet? Oder hast du halt irgendwie auch ein bisschen was drumrum? So? Und für mich fehlt halt in diesem Matchup, fehlt mir halt eine Geschichte, die mich mitnimmt. Ich habe, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie großartig Stimmung erleben werden. Ich glaube nicht, dass wir hier Bilder sehen werden wie aus Flushing Meadows, wie von den Mets, als die Spiele dort gewonnen worden sind. Ich glaube nicht, dass wir so ein Raw Above Ohio sehen werden, wie in Cleveland. Ich glaube, dass das sehr klinisch sein wird und das ist halt irgendwas, wo ich, keine Ahnung, ich habe da keine Lust drauf.
Wir werden trotzdem zu möglichst vielen Spielen dieser World Series einen Podcast anbieten und man wird uns vielleicht dann auch den Argwohn gegenüber dieser Serie heraushören, aber wir werden es so kompetent und so objektiv wie möglich kommentieren hier in diesem Podcast. Wir wollen natürlich auch zurückschauen auf die beiden CS-Serien, auf die beiden Championship-Series. Und fangen wir mal an mit der Serie in der American League zwischen den Cleveland Guardians und den New York Yankees. Die Yankees gewinnen das Spiel oder die Serie mit 4-1. Nachdem wir das erste Spiel noch gesehen haben, als wir unseren letzten Podcast gesehen haben, sind danach die Spiele dann, oder 2-0 stand es für die Yankees, weil die Yankees Spiel 2 noch mit 6-3 gewonnen haben, ging es dann nach Cleveland. Und in Cleveland haben die Yankees 2 dieser 3 Spiele gewonnen. Das erste Spiel in Cleveland ging mit 7-5 an die Guardians, was ein fantastisches Spiel war, was über 10 Innings ging. Die Guardians haben David Fry haben ein Unlikely Hero gehabt, haben am Ende dieses Spiel mit 7-5 gewonnen und fühlten sich wieder in dieser Serie zurück. Und dann kamen die Yankees und schlugen im 9. Inning das Spiel 4 zurück, haben gewonnen mit 8-6, weil Emmanuel Clase nicht das halten konnte, was er in der Regular Season versprochen hat. Und in Spiel 5 war es dann so, dass die Yankees dann das letzte Spiel dann auch noch gewonnen haben und das auch sehr, sehr spät. Es waren 3 sehr aufregende Spiele, die wir dort erlebt haben in Cleveland. Und Florian, diese CS-Serie, obwohl sie 4-1 ausgegangen ist, fand ich, war absolut einer Championship-Series würdig. Wie siehst du es?
Ja, absolut. Ich meine, diesen Feliz Navidad-Call habe ich noch in den Ohren gehabt dann, ein paar Tage später. Der Homerun von Yonsky Noel.
John Kenzie Noel,
der den spanischen Radiokommentator dazu verführt hat, Feliz Navidad zu singen, war schon ziemlich cool. Dieses Spiel war dieser Raw, den Axel vorhin meinte, ne? Das war dieses, da explodiert die ganze Stadt, weil die Guardians ein Spiel gewonnen haben und das eben mit einem Walk-Off. Also das war schon cool. Und dann das klinisch will ich es nicht nennen, aber dann die offensive Dominanz der Yankees plus das fantastische Pitching dann auch im letzten Spiel, das war schon Championship-würdig und es war ja nie so richtig eindeutig, finde ich, ne? Also es hatten die Guardians schon immer noch die Chance, hier etwas zu tun. Gerade im letzten Spiel, fand ich, hat man es am deutlichsten gesehen, dass die Yankees nicht übermächtig waren. Und deswegen absolut würdige Championship-Series. Und die Guardians, ja, ich glaube, die sind tatsächlich auch trauriger, als wir uns das vorstellen können, weil sie doch schon die Chance hatten, in die World Series zu kommen. In einem Jahr, in dem Jahr die Yankees eben nicht so dominant in der regulären Saison waren oder eben die Astros dann durch die Playoffs geflügt sind wie früher. Und ich glaube, die werden sich da noch ein bisschen traurig zurückgucken auf diese Serie.
Ich fand, es war am Ende ziemliches Clutch-Hitting von den New York Yankees, weil es steht im 9. Inning des Spiel 4, steht es 6-6 und dann gibt es dieses Small Ball von den Yankees mit Alex Verdugo mit einem Fielding Error, wo er First Base erreicht, John Bird hier über die Homeplate geht, dann das Gleyber Torres Single, das zum 8-6 dann führt und sie können es dann nach Hause bringen und dann dieser Juan Soto Home Run im 10. Inning von Spiel 5, der ist einfach auch richtig, richtig geil gewesen. Also das muss man dann auch sagen, die Extra-Inning-Rules sind ja nicht mit Ghost Runner in den Playoffs. Das musste also von vornherein musste erstmal jemand auf Base kommen. Und die Yankees haben es dann mit 5-2 gewonnen durch diesen Juan Soto Home Run. Das war schon geil. Und das muss man dann auch sagen, Axel, die Yankees sind wirklich in den wichtigen Situationen extrem gut durchgekommen.
Das ist wahr. Die Yankees haben dann auch am Ende die Serie verdient gewonnen. Aber ich glaube, man darf das Guardians Bullpen da nicht rausnehmen. Das ist ein bisschen tragisch, weil das Bullpen ja tatsächlich eine der Gründe war, warum die Guardians so tief in die Playoffs gekommen sind. Weil sie einfach ein sehr, sehr gutes Bullpen hatten in der Regular Season und sich in den Serien halt eigentlich auch es gab keine Riesenprobleme. In den Spielen gegen die Yankees sah das ein bisschen anders aus. Ich finde, dass du hast recht, die Yankees haben in den richtigen Momenten performt und haben die Chancen, die sich ihnen geboten haben, genutzt. Allerdings war es auch tatsächlich keine gute Performance vom Guardians Bullpen in den letzten Innings und in den Extra Innings. Da waren Fehler dabei, also dieser Soto-Home-Run, das war ja, ja meines Erachtens war das ein klarer Pitching-Error, was da passiert ist, in Spiel 4. Das 10. Inning war halt auch echt nicht stark gepitcht, muss man das so sagen. Und dann hast du halt eine Weltklasse-Mannschaft gegen dich, die halt diese Innings ausnutzt. Also wenn wir auf das 8-6 gehen. Cease pitcht für Cleveland und lässt sofort Rizzo off base. Dieser Single ins Left Field.
Klasse, nicht Cease.
Emmanuel Klasse, richtig, ja. Entschuldigung. Ja. Dann gibt's ja wenigstens ein Strikeout gegen Anthony Volpe. Und in dem Moment hast du, gegen Wells. Und in dem Moment hast du ein Momentum als Guardians Pitcher. Du hast nur Rizzo auf Base. Und dann machst du diesen furchtbaren Fehler und das Spiel ist verloren. Und das war eigentlich ein Spiel, was die Guardians verloren haben, nicht was die Yankees gewonnen haben. Meines Erachtens.
Florian, Emmanuel Clase ist so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt in dieser World Series, in dieser Championship Series gewesen und war auch in der Division Series schon nicht unbedingt der Spieler, auf den sich Stephen Vogt am besten verlassen konnte. Er hat dann hinterher noch gesagt, ja, in Spiel 5, ich werde Emmanuel Clase auf jeden Fall den Ball im 9. Inning geben, damit habe ich überhaupt keine Probleme und damit hat er ihm ja auch den Rücken gestärkt und Clase hat im 9. Inning des Spiel 5 wirklich eine gute Leistung dann nochmal gebracht und hat dieses Vertrauen dann auch gerechtfertigt. Aber so ein bisschen, das Bullpen war die ganze Zeit die Paradedisziplin der Cleveland Guardians. Und wir haben darüber gesprochen, wenn sie nach dem 8. Inning geführt haben, hatten sie eine Leistung oder hatten sie einen Rekord von 82-0. Und dann, wenn man sich auf die Stärke der Regular Season einfach nicht verlassen kann, dann wird es schon wirklich bitter.
Ja, vor allen Dingen, also ich kann ja auch Vogt überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das ist in der Regular Season dein Closer gewesen. 47 Saves, ein ERA von 0,61, ein WHIP von 0,66. Warum in drei Teufels Namen solltest du den nicht, warum solltest du den nicht im 9. Inning bringen? Yeah. Also es gibt keine Frage, es gibt gar keine Entscheidung dagegen. Und dass er dann eben die Postseason, dann so wegwirft, kann man ja im Endeffekt sagen, das ist dann schon tragisch. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht. Also jeder Pitcher hat mal ein schlechtes Spiel. Ja. Und dass es dann so nicht hinhaut, das kommt vor. Also er ist die tragische Figur. Und ja, ich bin da bei Axel. Ich glaube, die Guardians haben hier dieses Spiel verloren. Aber auch da musst du natürlich die Bälle dann auch treffen, wenn sie denen angeboten werden. Klar, aber es ist schon, wenn du so rausgehst als Closer, der wirklich dominant war in der Saison, ist das wirklich schade.
Es ist aber natürlich auch eine andere Stage, ne? Wenn du Championship Series gegen die Yankees in einer Nationwide Übertragung pitchst, ist es was anderes, als wenn du an einem Mittwochmittag vor 14.000 Leuten gegen die Kansas City Royals pitchst. Es ist was anderes.
Ja, absolut, klar. Aber ich finde aber, also alternativlos ihn da nicht. Also
naja, absolut. Nee, ja, das war auch kein Vorwurf. Das war genau, eher
26.
So eine
26 Jahre ist er alt, also er wird daraus ja lernen, das glaube ich. Ja. Aber es ist eine andere Bühne und es sind auch eine andere Wichtigkeit, das finde ich auch. Also ich glaube, das hat man hier auch ein bisschen insgesamt bei den Guardians gesehen. Also sie waren ja trotz allem nie richtig schlecht, José Ramírez ist eben kein Aaron Judge oder kein Juan Soto. Vielleicht ist es damit am deutlichsten erklärt. Also er ist ein absoluter Topspieler in der Liga, aber vielleicht nicht der, den sie hier gebraucht hätten, um den Unterschied in einer Serie gegen die Yankees zu machen.
José Ramírez hat im Spiel 4 hat er 2 Hits gehabt und das ist eine gute Überleitung von dir. Und ansonsten ist er ein bisschen blass gewesen. Und von einem Superstar erwartet man dann, dass er ja das Team so ein bisschen schultert und dass das Team nach vorne bringt. Und wir haben das in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass einzelne Superstars dann auch ihr Team nach vorne bringen konnten. Bryce Harper vor ein paar Jahren, als die Phillies diesen Run hatten. Bei den New York Yankees haben wir jetzt dann auch noch Giancarlo Stanton gehabt, der ja auch noch fantastisch gespielt hat und der auch noch ALCS für MVP geworden ist, von dem man das gar nicht so richtig erwartet hatte. Man hat immer darüber gesprochen, Judge und Soto sind auf jeden Fall dabei, aber dass mit Giancarlo Stanton dann jetzt noch ein Dritter dann rauskam, der keine überragende Saison hatte, das ist dann ja das Plus von den Yankees. Und gar bei den Guardians ist es so, sie brauchen eine andere Zusammensetzung, sie brauchen andere Spieler, die dafür sorgen, dass am Ende diese Spiele gewonnen werden. Und ich kann mich auch noch erinnern an diesen einen Error von Brian Rocchio, das ist ein Rookie in Spiel 5, der im 10. Inning den Ball nicht richtig sauber transportiert vom Handschuh in die Hand, damit er das aus an der zweiten Base macht, um vielleicht nochmal ein Double Play zu starten, dann um Soto überhaupt nicht an den Schlag kommen zu lassen. Das hätte wahrscheinlich sowieso nicht geklappt. Aber da kommt dann solche Sachen zusammen und José Ramírez alleine konnte es nicht verhindern. Ich fand die Defensive der Cleveland Guardians unglaublich geil, gerade auch in Spiel 5, wie sie Gleyber Torres gleich im ersten Inning an der Homeplate festgenagelt haben. Andrés Giménez finde ich ein super Second Baseman. Aber da war es dann insgesamt zu wenig, was dann aus der Offensive gekommen ist und José Ramírez am Ende kann es nicht alleine machen.
Und wenn du eben, wenn José Ramírez dann Superstar ist und mal dann die Leistung nicht bringt, und ein bisschen kann man ja vergleichen in der Serie davor mit Aaron Judge, der hat seine Leistung bis zu einem gewissen Punkt nicht gebracht und dann musst du dich auf den Supporting Cast verlassen. Und der ist bei den Yankees halt besser. Das kann man, also offensiv besser. Defensiv würde ich die Guardians, also was das Fielding angeht, noch höher einschätzen als die Yankees, aber du musst ja auch Runs scoren und nicht nur verhindern. Und da war, glaube ich, der größte Unterschied zu den Guardians in diesen Spielen, weil ein Josh Naylor oder Bo Naylor, das sind super Jungs und die machen auch verdammt viel Spaß. Und du hast Giménez angesprochen, das ist alles toll. Aber es fehlt vielleicht eben der eine, ne? Der Stanton in diesem Team, der dann eben den Ball mal einfach über den Zaun schlägt.
Tja, die Cleveland Guardians können trotzdem nicht enttäuscht sein von dieser Saison, oder?
Glaube ich auch nicht, nee.
Also war eine gute Saison. Genau. Ich glaube, sie gucken auf die Serie zurück und sagen, puh, wir hätten eine Chance gehabt.
Ja.
Aber insgesamt sind sie doch durch die Saison sehr gut. Sie haben dieses junge Team der Tigers gut dagegen, in der DS gut gegengehalten. Ich finde auch, das 4-1 sieht deutlicher aus, als die Spiele dann wirklich selber waren. Wenn du im Nachhinein immer guckst, okay, die haben 4-1 gewonnen, das war ja nun doch ein No-Brainer, war es ja nicht. Die Yankees mussten sich schon strecken, um die Guardians zu schlagen. Und was die Zukunft der Indians, der Guardians angeht, bin ich auch fest von überzeugt, dass die nicht das letzte Mal auf der Stage waren.
Das glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, das ist eine Geschichte, wo man dann sagen muss, auch hier, Terry Francona ist letztes Jahr gegangen, sie haben einen neuen Manager gehabt, es war ein bisschen Unsicherheit dabei. Und wie die Guardians das hier dieses Jahr hinbekommen haben und dass sie dann auch immer wieder solche Spieler wie Brian Rocchio und jetzt Andrés Giménez, der schon ein bisschen länger dabei ist, dass sie die aus dem Hut zaubern können, das ist schon stark und das macht sie natürlich auch für die nächsten Jahre interessant. Und die American League Central wird stärker, dadurch, dass die Royals und die Detroit Tigers stärker geworden sind und es wird mehr Konkurrenz geben. Wir wissen noch nicht, was die Twins machen werden in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, es kann dieser Liga nur gut tun, wenn die American League Central besser ist, sodass dann auch sich die Teams mehr ranhalten müssen und dass es mehr entscheidende Spiele gibt als in den letzten Jahren, wo die Guardians zwischendurch dann zu dem Titel gecruised sind in der American League Central und es kaum einer wusste, wie sie es geschafft haben.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass die Guardians bis in diese Championship Series gekommen sind, hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass sie über die Saison hinweg nicht cruisen konnten, sondern dass die Tigers, Royals und am Anfang ja auch die Twins immer im Nacken da waren und sie einfach quasi konzentrierter die gesamte Saison spielen mussten. Und das wird in den nächsten Jahren, wie du selber gesagt hast, wird das mehr werden und man muss eher gucken, was machen wir Richtung Free Agency, wo brauchen wir offensiver, das muss man ja sagen, die Guardians brauchen in der Offensive Verstärkung, in der Offseason müssen sie was machen und das werden sie wahrscheinlich auch, weil die wollen nicht nochmal so naja, sang- und klanglos untergehen, meine ich es nicht. Aber die wollen nicht nochmal 4-1 verlieren, sondern wollen vielleicht am Ende sogar 4-3 in Spiel 7 dann den Gegner in der CS schlagen. Also die haben eine gute Zukunft vor sich und gucken da auch stolz drauf, glaube ich, auf die Saison, ja.
Aber hattet ihr denn nicht das Gefühl, wenn wir uns das Bracket aus der American League angucken, von Anfang an, von den Wildcards an, dass das alles ein bisschen underwhelming war im Gegensatz zur National League?
Ja.
Oder also ist es nur dieses Big Market Bias, den man dann vielleicht hat?
Ich glaube schon, ich empfand die ALCS empfand ich als hochaufregend. Also was Florian gerade eben gesagt hat, dass die Serie 4-1 ausgegangen ist, fühlte sich nicht so an. Die letzten beiden Spiele wurden jeweils im 9. oder 10. Inning entschieden und das war dann Klatschhitting von den New York Yankees, aber ich empfand diese Serie als sehr aufregend und die Spiele, die ich geschaut habe, empfand ich als extrem gut und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich rede jetzt
nicht nur von der Championship Series, sondern vom gesamten Bracket.
Ja, natürlich, die Red Sox fehlen.
Ja, oh Gott, ja stimmt,
ja, aber die fehlten. So ein Matchup, was weiß ich, Tigers Astros, Tigers Guardians, Royals Orioles. Mich hat es tatsächlich echt nicht so, also für mich hatte das kein Postseason-Flair.
Die Party fand in der National League statt, glaube ich. Also das glaube ich auch, weil du ganz andere, spektakulärere Teams hattest, die vielleicht auch die klingenderen Namen hatten. Vielleicht liegt das auch manchmal einfach daran. Ich fand zum Beispiel die ALDS zwischen den Guardians und Tigers fand ich fantastisch, aber sie haben nicht den Namen wie eine Serie der Padres gegen Dodgers oder Phillies gegen Mets. Da bin ich absolut bei dir. Auch die Royals fand ich dafür. Die hatten sich ja noch in die Playoffs geschleppt so ein bisschen und das hat man dann auch gemerkt. Also es war cool, die Spiele waren gut anzusehen, das hat mich auch gefreut, aber ganz ehrlich, die Braves-Padres-Serie hatte mehr Party, der Party-Faktor war da höher und bei den Brewers-Mets ja eh. Also
ja, und du hast natürlich auch mit Astros und Orioles zwei Teams, von denen man vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat, die halt schon in der Wildcard gegen, wie gesagt, die Tigers und die Royals rausgeflogen sind, wo wir ja eigentlich drüber gelacht haben und gesagt haben, haha, wir haben drei American League Central Teams in der Divisional Series. Wer hätte denn damit gerechnet? Am Ende hast du halt tatsächlich drei American League Central Teams in der Divisional Series und das macht sich dann halt bemerkbar. Finde ich jedenfalls, von meiner Aufmerksamkeitsspanne und von meinem Hype-Faktor her. Und dann hast du noch die Yankees dabei und dann war das in der American League.
Ab morgen gibt es auf Netflix die Doku über das Comeback der Red Sox gegen die Yankees.
Große, große Sehempfehlung, ich glaube, das wird...
Ab heute gibt es Game 7 auf Amazon.
Oh ja, das muss ich auch noch.
Oh, kommen. Fantastisch. Auch noch mal was.
Ja.
Aber die, also ich fand die Trailer zur Red Sox-Dokumentation tatsächlich bisher, ich wusste ja nicht, was können sie uns noch, Four Days in Oktober, wie ist die bei ESPN?
Four Days in Oktober, ja.
Four Days in Oktober. Das war die ESPN-Doku und es gibt noch eine NASN-Doku.
Die guckt keiner.
Face Rewarded.
Ja, das interessiert niemanden. Aber die...
interessiert niemanden.
Guckst du doch erstmal an. Nein, aber ich dachte ja immer, was sollen sie mir eigentlich mehr zeigen? Also weil die Four Days in Oktober, das ist mit einer der besten Sportdokumentationen, also bei mir auf jeden Fall in meinen Top 10. Also das ist einfach Top 5 sogar, würde ich sagen. Das ist wirklich einfach fantastisch. Und dass sie jetzt nochmal kommt und nochmal vielleicht ein anderer Blickwinkel, ich freue mich da auch sehr drauf und ich glaube die Hörerinnen und Hörer auch. Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken.
Habt ihr diesen Kurzfilm auf Netflix über Trey Turner gesehen?
Noch nicht. Ich habe ihn gestern Turnaround? Abend gesehen, erst als Teaser quasi.
Mhm. Es sind nur 25 Minuten, ist ganz nett gemacht.
Inhalt war doch, dass er quasi diese Standing Ovations bekommen hat,
genau.
Auf dem Slump war.
Genau. Ja. Das okay, ist so ein bisschen, es wird halt so beleuchtet, dass die Leute oder wahrscheinlich der Hauptprotagonist, der das dann initiiert hat über Social Media, dass der halt selbst so ein, ja, Tough Love Philly Fan ist und wie er dazu gekommen ist und dass es dann im Stadion tatsächlich so, sich ja selbst befruchtet hat und dass dann Trey Turner einfach einen Monat spielt, wie er bis dahin in der MLB noch nicht vorgekommen ist. Und das ist ganz nice, muss man schon sagen. Und es ist halt in einem appetitlichen 25-Minuten-Häppchen. Also kann man sich einfach mal angucken.
Da kann man immer nur wieder mal wieder sagen.
How can you not be romantic about baseball?
Ja, so sitzt. Die Sache ist, habe ich dir das schon mal gesagt? Wenn du diesen Clip einspielst, im Film ist das ja sehr, sehr zynisch gemeint.
Na, how can you not be romantic about baseball ist nicht zynisch gemeint.
Doch, im Film. In dem Moment schon.
Nein.
Habe ich so nicht interpretiert,
nein.
Auch nicht.
Nein,
ich bin auch
diese Szene hier, diese Szene hier,
good meeting.
Die ist zynisch gemeint. Aber how can you not be romantic about baseball? Da wird er von seinem Hee wieder das Video gezeigt von dem DH, der hinfällt auf dem Weg von der First Base zur Second Base und dann erst feststellt, dass er den Home Run geschlagen hat.
Ist das so?
Ja.
Mhm. Na, dann habe ich das falsch im Kopf. Okay,
ja.
Dann habe ich nichts gesagt.
So.
Ich dachte, das wäre in diesem Meeting gewesen, wo sie am Tisch sitzen und über die...
Nee, das ist dieses hier.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Okay. Das ist das.
Ne? Aber das ist dann zynisch gemeint.
Das ist zynisch gemeint.
Also meinst du das zynisch? Auch zynisch, wenn
nein,
einspielst?
Nein, ich meine es nicht zynisch.
Okay.
Das hier meine ich auch nicht zynisch.
There's no crying in baseball. There's no crying in baseball. No crying!
Das ist aber auch eine fantastische Szene.
Ja, es ist ein großartiger Film auch.
Ja. Ja.
Unsere 2020er Folgen, in denen wir über Filme sprechen, über Baseballfilme sprechen, könnt ihr gerne euch nochmal anhören. Wir müssen allerdings in die National League Championship Series schauen, in eine ganz, ganz, ich möchte sagen, komische Serie, die wir dort erlebt haben, weil wir haben nach zwei Spielen haben wir Schluss gemacht quasi und haben nicht mehr drüber gesprochen. Also wir haben die ersten beiden Spiele hatten wir hier besprochen und dann ging es weiter und es geht weiter. Alles Blowouts. 8-0 in Spiel 3 für die Dodgers. In Spiel 4 10-2 für die Dodgers. Es steht 3-1. Dann geht es Spiel 5 12-6 für die Yankees, für die Mets, Entschuldigung, die nach 3 Innings schon mit 8-1 führen und das dann am Ende nach Hause bringen. Und Spiel 6 ist dann 10-5 wieder für die Dodgers, die zu keinem Zeitpunkt den Zweifel haben aufkommen lassen, dass diese Serie von den Dodgers gewonnen wird. Florian, deine ersten Einschätzungen zu dieser Serie, die wir dort gesehen haben?
Ich finde, dass es diese Blowouts dazwischen gab, das hat mich so irritiert, da bin ich bei dir. Ich hatte auch, als ich gehört habe an dem Freitag, dass Roberts ein Bullpen-Game spielt, habe ich gedacht, oh, dann wird's eng, weil das ist nicht so seine Stärke. Da die richtigen Schlüsse zu sehen, und es war dann ja auch so am Ende. Wie soll man sagen, die Mets leben dann doch im Moment noch von diesem Momentum. Das muss mal auf ihrer Seite sein und dann wird es, glaube ich, auch schwer, dass du sie dann runterkriegst von dieser Erfolgswelle. Aber wenn du, wie die Dodgers dann im letzten Spiel das ja gemacht haben, wenn du gleich am Anfang 2-1 in Führung gehst, also auch diesen ersten Ruck, den Score gegen dich zu bekommen, überlebst und dann das dritte Inning mit 4 Runs einfach mal deutlich sagst, wo hier die Grenzen heute sind. Ich glaube, da kriegst du die Mets nicht so schnell wieder. Da wären zum Beispiel die Phillies, glaube ich, anders gewesen. Das sind ja schon eher so Comeback-Kids. Und es war mir dann tatsächlich am Ende mal zum Ende der Spiele immer dann einfach zu deutlich. Also es gab für mich nie diese, oh, jetzt gibt's eine Rallye, jetzt geht's nochmal los, jetzt schaffen die Mets nochmal den Turnaround. Das hatte ich nie so im Gefühl, sondern eher, wer als erstes scored, wer sich ein bisschen absetzt, der wird dann noch gewinnen.
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Pitching oder die Pitcher auf beiden Seiten ihre Spiele so richtig im Griff hatten. Ja, wir haben diese 8-0 gesehen, wo Walker Buehler 4 starke Innings gepitcht hat und wo es dann mit Kopech, Brazier, Trinan und Kasparius dann am Ende durchgeführt worden ist und dann durchgebracht worden ist, das 8-0. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein Team wirklich auf ein oder zwei Starting-Pitcher verlassen kann. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen in der Vorschau auf die World Series. Sondern dass es immer so eine Puzzlei war, sowohl von Dave Roberts als auch vom Mets-Manager, dass es immer eine Puzzlei war und dass man nie so richtig das Gefühl hatte, ein Team kann sich jetzt mal darauf verlassen, dass sie jetzt mir mal 4-5 Innings von ihrem Starting-Pitcher bekommen, vielleicht sogar 6 Innings. Wir haben Jack Flaherty erlebt, der in Spiel 1 sehr, sehr gut gepitcht hat. In Spiel 5 gibt er dann 8 Runs in 3 Innings ab. Wir haben Bullpen-Games gehabt, auch das Spiel 6 zum Beispiel jetzt, was von den Dodgers gewonnen worden ist, wo sie 7 Pitcher eingesetzt haben, wo Michael Kopech der Starting-Pitcher war, Kasperius ein Drittel Innings gepitcht hat. Aber es gab nie das Gefühl, hier hat ein Starting-Pitcher oder hier hat ein Pitcher über mehr als 3 oder 4 Innings das Ganze im Griff.
Bin ich absolut bei dir und ich glaube, das ist aber auch bei den Dodgers ist es ja auch verständlich, ne? Sie haben halt keinen Starting-Pitcher. Die sind alle auf der IL. Also deswegen kann man das sogar erwarten. Ne? Du hast Yamamoto, Flaherty und Buehler und die musst du beschützen. Sollte da so ein bisschen was wackelig sein, die darfst du nicht zu lange drauf schicken. Oder sollte es eben zu wackelig sein, willst du sie auch nicht verunsichern. Das war schon absehbar bei den Dodgers. Und bei den Mets fand ich das Schaumann-Eher-Spiel fand ich gut, aber dann hast du auch recht, ne? Es gab nie so eine Dominanz, wie es vielleicht ein Garrett Cole bei den Yankees
auf der anderen Seite. Hat doch das letzte Spiel verloren.
Das erste war wirklich gut. Das hat er wirklich gut gemacht. Ja. Und das war so das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, da hat ein Pitcher das Spiel unter Kontrolle, aber danach eben nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, was das für die Dodgers, also ob das ihre größte Schwäche daneben ist, ne? Mit der sie in die World Series gehen, gucken wir nochmal. Und hier in der Serie haben sie es ja dann ein Bullpen-Game verloren, ein Bullpen-Game gewonnen. Am Ende passt das dann.
Ich fand den 12-6-Sieg der Mets, den fand ich nochmal echt schön. Ich habe ja vor diesem Spiel, als die Dodgers 3-1 geführt haben, hatte ich ja so eine kleine Quick-Reaction und meinte, das war mir jetzt zu stark, die letzten beiden Spiele, das 8-0 und das 10-2, da hatte ich halt wirklich keine große Hoffnung mehr auf die Mets und darum fand ich diesen Sieg und dass es dann nochmal nach Kalifornien geht, fand ich wirklich schön. Da hat mir auch das Mets Bullpen-Pitching eigentlich echt gut gefallen, weil Stanek und Diaz da die letzten Innings meines Erachtens recht souverän rumbekommen haben. Vor allen Dingen Edwin Diaz hat ein gutes Outing gehabt dann nochmal. Das hat mir gut gefallen. Und ansonsten jetzt das Spiel 6. Ja, sowohl das Dodgers-Pitching als auch das Mets-Pitching war rocky. Am Ende steht es 10-5, aber die Mets hatten durchaus Chancen, hier mehr als 5 Runs zu scoren.
Ja.
Wir haben keinen Pitcher der Dodgers gesehen, der mehr als ein Inning gepitcht hat, außer dann Trinan, der geclosed hat. Alles andere waren Ein-Inning-Pitcher, die auch alle Hits kassiert haben. Es gibt nicht einen Pitcher, der ohne Hit rausgegangen ist. Die Mets haben 13 Leute auf Base gelassen, also left on base. Mhm. Und sie haben halt einfach die Chancen, die ihnen die LA Dodgers angeboten haben, haben sie einfach nicht genutzt. Das muss man so klar sagen. Die Chancen waren da und dieses Spiel hätte viel, viel enger ausgehen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass das auch nochmal ein größerer Blowout hätte werden können, weil die Dodgers haben auch 9 Leute left on base und hier gab es auch beim Mets-Pitching keine wirklich souveräne Leistung. Also schon mal näher, die 2 Innings, die er gepitcht hat, hat er 6 Runs abgegeben, 5 Runs kassiert, alle earned, hat nur 2 Leute ausgestrikt und sah meines Erachtens sehr, sehr shaky aus. Metten und dann kam ja schon Diaz, haben dann es wenigstens auf, ich sag mal, in erträglichen Bahnen gehalten. Aber trotzdem, das war kein gut gepitchtes Spiel, von beiden Seiten nicht. Am Ende haben die Dodgers halt ihre Chancen konsequenter genutzt als die Mets. Aber das Spiel hätte auch 13-12 ausgehen können, ja. Oder 12-13. Ja. Das muss sich die Mets-Offensive auf die Karte schreiben, dass sie das Spiel verloren haben. Das
sogar auch auf die Fahnen schreiben.
Auf die Fahnen schreiben, ja.
Das hatte ja Andreas auch schon in seiner ersten Reaktion, ne? Hattest du ja gesagt, ja. Das, was sich die den Mets vorwürfen müssen, ist das Left on Base. Und ich glaube, ja. Axel hat das nochmal richtig, wirklich so beschrieben. Und ich glaube, dass auch die Mets jetzt im Gegensatz zu den Guardians, dass sie beide eine tolle Saison gespielt haben, keine Frage. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Guardians eher eine kleinere Chance hatten als die Mets, weil eben die Scoring Oppositions da waren. Die Scoring Opportunities, die meinte ich. Und glaube ich, werden sie noch ein bisschen länger dran zu knapsen haben, weil ja auch jedes letzte At-Bat von Alonso auch immer als genau dieses benannt wurde. Auch etwas, was mich nachher komplett genervt hat.
Es gab am Ende sogar ein wirklich letztes At-Bat von Pete Alonso als Milkman,
ja,
ne?
Genau, wo du dann so überlegst, so, ja, ist ja gut, ich hab's verstanden, aber hör doch auf jetzt. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Situation der Mets im Gegensatz zu den Guardians anguckt, ich glaube, dass das jetzt schon eine One-of-a-Kind-Season für die Mets war und dass es nicht, also ich sehe da nicht unbedingt die Chance, nochmal so weit wiederzukommen. Oder seht ihr das anders?
Also diese Geschichte, dass vor der Saison, ich weiß noch, wie wir uns darüber das Maul zerrissen haben, dass vor der Saison von den Mets gesagt worden ist, naja, wir wollen erst 2026 wieder angreifen. Und dann, als Max Scherzer das erlebt hat und gehört hat, hat er gesagt, nee Leute, bitte tradet mich. Und dann stehen sie in der NLCS nach dieser Saison, nach diesem ganzen Zirkus, der ja auch in New York dann immer herrscht, mit Grimace, mit dem ganzen OMG-Quatsch und so. Das ist ja eine so lustige, bunte Franchise, die New York Mets, so eine Saison dann zu erleben. Ich wäre als Fan, wäre ich doch hochzufrieden. Ja, 4-2 verloren gegen die Dodgers, ja, vielleicht auch ein bisschen hoch in den einzelnen Spielen verloren, aber was für eine lustige, farbenfrohe und bunte Saison die Mets gespielt haben.
Glaubst du, in der Mets-DNA gibt es einen Zweig Zufriedenheit?
Nein. Nein, nein, natürlich nicht, ne? Weil die Yankees ja in der World Series jetzt auch sind.
Eben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, habt ihr das Video gesehen, dass sie quasi Mets-Fans gefragt haben, hey, wenn jetzt die, wenn die Mets ausscheiden und die Yankees, würdet ihr dann? Und die alle, nope, und andersrum ja genauso.
Natürlich.
Also kein einziger gesagt, ja, ich bin New Yorker. Ich werde auf jeden Fall.
Aber zwischen mir wäre ich Mets-Fan und den Mets an sich wäre auch noch ein großer, großer, großer Teich. Und deswegen kann ich da ein bisschen anders drauf schauen. Aber ich glaube, natürlich sind die Mets-Fans dort in den USA. Ich habe immer nur John Stewart erlebt, der großer Mets-Fan ist und der irgendwann sagt, I love Jerry them so Seinfeld. Much.
Hä? Jerry Seinfeld ist
Jerry Seinfeld, ne? Dings hier.
Ich glaube, die coolen Leute,
die Heffernans sind
die auch Mets-Fans. Ja. Ich glaube, die coolen Leute aus New York sind definitiv Mets-Fans.
Das glaube ich auch.
Ella Cool J hat immer New York Yankees Cap auf. Das ärgert mich etwas, aber gut. Ich verzeihe ihm alles.
Die coolen, die coolen Kids sind ja auch HSV-Fan und nicht St. Pauli-Fan. Ist ja so.
Ja, sicher. Die coolen Kids sind alle FC-Fans, denke ich. Aber egal. Wenn man sich jetzt nochmal die Mets anguckt, also wir haben ja, also im Gegensatz jetzt zu den Guardians, was die nächstes Jahr angeht, Iglesias ist Free Agent, Severino, Alonso, Harrison Bader, Jesse Winker, José Quintana, J.D. Martinez, Adam Ottavino, Brooke, und jetzt wird es ein bisschen, ja, Stanek, Hauser, also der Bullpen, das fast komplett alles Free Agents. Also ich bin gespannt, ob wie sie jetzt diese Ansage ab 2025 oder 26 kompetitiv zu sein, wie sie das dann umsetzen wollen bei den ganzen Free Agents und der Payroll, die, also ich glaube, sie zahlen nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch an die Pitcher, die sie abgegeben haben, oder?
Na klar.
Was haben wir hier? Nee, das geht sogar. Dieses Jahr, das geht. 250.000 für Phil Maton. Nee, das letzte Mal an Scherzer und Verlander dieses Jahr. Nächstes Jahr passiert ihnen das nicht nochmal.
Aber glaubt ihr nicht, dass Steve Cohen sagt, wir haben jetzt den Schritt gegen die Dodgers verloren. Nächstes Jahr wird uns das nicht mehr passieren.
Ich hoffe das.
Ich glaube, Steve Cohen hat gerade Bock.
Absolut bin ich bei dir. Ein bisschen das Problem ist, du hast halt für Lindor, Nimmo und Marte Marte ist nur noch bis 2025 gebunden, aber auch Edwin Diaz und Kodai Senga, also dieser Core bleibt zusammen. Das ist jetzt kein Problem, aber du zahlst ihn halt auch ein bisschen was.
Pete Alonso geht auch nirgendwo hin.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass der bei den Mets unterschreibt.
Ja, da gehe ich auch von.
Genau. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt noch Pete Alonso wieder dazukommt.
So, Francisco Lindor 50-50.
Ne, der ist hat Free ja Agent? Noch Nein, der hat Vertrag, der hat noch Vertrag.
Hast du doch eben vorgelesen, Francisco Lindor.
Ja, das ist die Core, die da bleibt. Lindor, Nemo.
Ach so, ich dachte, der wäre in die Free Agency.
Nein.
Okay. Sterling Marte genauso. Ne, das sind so die Pitcher, ein paar Starting-Pitcher sind in der Möglichkeit, also die können sich neu umschauen, wie Sean Manea oder José Quintana. Luis Severino hatte ich angesprochen. Da müsste man was tun, was ich glaube, was die Mets bräuchten, wäre noch ein Bett mehr. Also einer, der nicht so nur auf Home Runs geht wie Pete Alonso, sondern noch einer, der eben so diesen Supporting Cast übernehmen kann, weil Francisco Lindor jetzt offensiv eine tolle Saison hat, aber ja nicht jetzt das Team alleine tragen konnte. Und dann
eins gerade mal noch, wie José Iglesias in dieser Postseason einfach performt hat und glaube ich auch so in den letzten Wochen der Regular Season, ist einfach sehr, sehr erstaunlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe ihn immer als sehr guten Verteidiger in Erinnerung gehabt und nicht so gut offensiv, aber der hat zwischendurch ernsthaft abgeliefert und das war richtig gut. Und ein Wort möchte ich noch gerne mal zu Spiel, ich glaube es war zu dem 10-2 verlieren, zum Spiel 4. Die Dodgers, ohne Freddie Freeman übrigens, der in den ersten drei Spielen noch über den Platz gehumpelt ist, ab Spiel 4 haben sie ihn nicht mehr eingesetzt. Otani, ein Hit, 4 Runs, 3 Walks, ein RBI. Mookie Betts, 4 Hits, 3 Runs, 4 RBI. Und dann Tommy Edman, der dann auch noch am Ende der NLCS-MVP geworden ist. Das ist Ende der Trade-Deadline ist er zu den LA Dodgers gekommen. Dann auch nochmal 2 Hits, 3 RBI. Und wer in der Postseason jährlich aussieht wie Barry Bonds, Kike Hernandez.
Immer.
Der einfach jedes Jahr abliefert, wenn er
in die Postseason kommt.
Was?
Postseason Kike.
Ja, es ist ja Wahnsinn, wie der abliefert, wenn der den Oktober riecht, dann verwandelt er sich von Mensch in Maschine. Ist der Wahnsinn.
Ja. Und man dachte, man holt ihn nur so ein bisschen, um das Clubhaus wieder aufzufrischen. Nein, man holt ihn, weil er auch Leistung bringt.
Nein,
der Typ ist so ein 350er Average in der Postseason mit einem 600er Slugging.
Ja. Der Typ ist so geil in der Postseason. Ja. Regular Season kriegt er nichts hin. Und dann
braucht er auch nicht. Können Sie ich wäre jetzt bereit.
Ja, ich könnte jetzt, Kinder.
Ja. Also, die LA Dodgers.
Herr Roberts, ich wäre jetzt soweit.
Die LA Dodgers ziehen in 6 Spielen gegen die New York Mets in diese World Series ein. Wir wissen einen einzigen Pitcher zu diesem Zeitpunkt, der pitchen wird. Und das ist in Spiel 1 Garrett Cole für die New York Yankees. Bei den Dodgers wissen wir es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es wird auch wieder eine Puzzlei werden, was die Starting-Pitcher und was das Bullpen angehen wird. Florian, deine Einschätzung, welches Pitching ist besser, Yankees oder Dodgers?
Yankees. Deutlich vorne. Ich glaube, das wird doch das größte Problem sein, dass du als Dodgers-Manager, dass der Skipper da das Pitching irgendwie durch 7 Spiele durchkriegt. Also es wird eine längere Serie, glaube ich, auch hier wieder werden. Also 5, 6 Spiele mindestens, gehe ich davon aus. Meine Hoffnung ist eine andere, aber realistisch sehe ich dann eben schon eine längere Serie und dann wird es mit dem Pitching für die Dodgers einfach immer schwieriger. Mit jedem Inning, was irgendeiner mehr machen muss als geplant, wird es schwieriger werden.
Axel, Pitching, besser bei Dodgers oder Yankees?
Yankees, ich bin bei Florian. Du hast bei den Dodgers tatsächlich vielleicht sogar eine breitere Puzzlemöglichkeit als bei den Yankees, aber die Verletzungen über die Saison sind tatsächlich zu gravierend, um sie mit den Yankees konkurrieren zu lassen in der Kategorie Pitching. Ich finde das Pitching der New York Yankees das deutlich bessere.
Kleine Side Note zum Pitching der Yankees. Tommy Canely hat jetzt 48 Change-Ups hintereinander geworfen.
Sehr gut. Dann müsste eigentlich der nächste At-Bat wissen, was er zu tun hat.
Was er zu tun hat, ja.
Ja. Es ist so deutlich und keiner tut was dagegen.
48 hintereinander. So lustig. Ich werfe einfach immer den gleichen Pitch. Was zeigt mir der Catcher an? Ist mir egal. Ich werfe wieder ein Change-Up. So, selten don't gesehen.
Shake 48
Change-Ups hintereinander. Don't
shake me off.
Ja, genau.
Ja. Ja, das ist halt auch sowas, was mich echt sauer macht, dass ich Edwin Diaz nicht mehr sehe jetzt in der Saison. Das war, die letzten 3 Outings von Edwin Diaz waren wieder fantastisch. Ja. Der Typ macht so viel Spaß, wenn er Selbstbewusstsein hat und wenn er gesund ist.
Das stimmt.
Das macht vor allem so viel Spaß.
Wie er sich gefreut hat, das eine Mal und sich einfach nicht bewegt hat, damit er sich auf gar keinen Fall verletzt.
Ja.
Das war für mich
aber
eine der lustigsten Serien in den Playoffs.
Das hat die Mannschaft ja auch gemerkt und ja. ist da sehr langsam hingegangen.
Wirklich so alle mit diese Folie, diese Popfolie um ihn rumwickeln wollend, damit er ja so nie wieder so einen Quatsch macht.
Aber wen setzen die Dodgers denn jetzt tatsächlich ein in den Spielen? Glaubt ihr, dass wir ein richtiges Starting-Pitching sehen können?
Also Walker Buehler können sie ja einsetzen.
Ne? Also Yamamoto genauso und
Yamamoto Flaherty können sie auch einsetzen, genau.
Ja, aber machen sie es auch?
Ich gehe davon aus, dass...
Lassen Sie Walker Buehler länger als 4 Innings auf dem Mount?
Nein, das nicht.
Nein. Ja, okay.
Nein. Aber sie haben auf jeden Fall 3 Starting-Pitcher, die als Pappkameraden dort erstmal auftauchen können. Jack Flaherty, genau. Yamamoto und Walker Buehler.
Das Problem ist nur, sie haben im Gesamt nur ein Lefty im Bullpen im Moment im aktiven Roster, wenn ich das richtig bei Fangraphs sehe, haben sie Anthony Banda als einzigen Lefty im Bullpen. Und das könnte irgendwann ein Problem werden.
Ja, sie haben tatsächlich nur Anthony Banda im Moment. Ja. Mhm.
Und ich glaube einfach, weil also Juan Soto ist gemeingefährlich und er ist Lefty. Anthony Rizzo hat immer noch irgendeinen Schwung. Irgendwo hat er einen Schwung versteckt und der wird kommen, ist ein Lefty. Jess Chisholm hat irgendwo einen Schwung. Es wird vielleicht nicht ein Homerun werden, aber der wird den Ball treffen, ist ein Lefty. Der Rest, das ist dann okay, ne? Gegen die Torres, Judges und Stanton ist einfach zu gut drauf. Hast du einfach Schwierigkeit, wenn du nicht den anderen Arm irgendwo findest mehr. Und
ich weigere auch, mich deswegen, zu glauben, dass Giancarlo Stanton nochmal so eine Serie hinlegt.
Der wird World Series MVP werden, natürlich.
Nein,
natürlich.
Jeden Spiel.
Es wird aber zu der, es wird zu der Saison passen.
Ja.
Wenn wir
und ist es danach World auch Series egal?
Yankees Dodgers haben mit einem MVP Giancarlo Stanton.
Und es ist am Ende des Tages dann auch wurscht. Der wird nie wieder ein Spiel spielen danach. Wieder verletzt jedes Jahr. Keine gute Leistung. Aber diese eine World Series hat er ihn gebracht. Vertrag damit erledigt. Geld hat sich gelohnt. New York freut sich. Alles cool. Genauso wird es enden.
Judge Stanton gegen Ohtani Betts. Wer hat da den Vorteil?
Yankees.
Judge Soto Stanton gegen Ohtani Betts, Freeman, falls er wieder fit ist.
Immer noch Yankees. Die Offensive der Dodgers hing bisher im Moment, wenn so gefühlt, an jemanden wie Tommy Edman. Sorry.
Nein, das stimmt ja nicht, Florian. Nein, das ist doch zu verkürzt.
Du musst also deinen Hass auch mal beiseite schieben. Wir sind ein objektiver Podcast.
Das ist doch kompletter Blödsinn.
Nein, das letzte Spiel.
Jetzt mal ruhig.
Nein, das letzte Spiel haben Tommy Edman
und Smith
entschieden.
Punkt. Ja. Also, das spielt doch keine Rolle. Wenn du sagst, die Offensive der Dodgers hing an Tommy Edman, ist das objektiver Schwachsinn.
So.
3,41er
Du hast Kike Hernandez, du hast Mookie Betts, du hast Shohei Ohtani, du hast Max Muncy, du hast Freddie Freeman, wenn er fit ist, du hast Will Smith. Das ist eine fantastische Offensive. Was ist denn los?
Ja, aber die hat doch
bisher
noch
nicht
gar
sagen, die hing an Edman. Das stimmt einfach nicht.
Das doch. Ist eine 3,41. Sorry, also entschuldige
Florian,
bitte.
Florian, du musst den Schleier deines Dodgers-Hasses musst du jetzt
Tommy
einmal
Edman
gerade vorweg.
Hat ein Betting Average von 3,41.
Ja, jo, der hat ein fantastisches CS gespielt.
Da sagt doch keiner was gegen. Ja, ist doch okay. Also, aber dann, das ist doch das, was ich sage. Der hat
nee,
das,
du
also
sagst,
das von der
die Verteidigung, die Offensive hing an Tommy Edman. Und das ist halt kompletter Schwachsinn. Die Offensive der LA Dodgers ist so breit und so gut aufgestellt, dass das hängt an gar keinem. Ohtani hat ein 300er Average, Betts hat ein 300er Average, Edman hat ein 3,41er Average, Max Muncy hat ein 2,50er Average, Kike Hernandez hat ein 300er Average. Was redest du denn da?
Ja, okay, ja.
Florian, soll ich jetzt auch
schreien, damit ich meine Argumentation ergeben kann? Also, natürlich haben die alle auch ihren Average, aber es ist doch bisher noch nicht so gewesen, dass meinetwegen Mookie Betts den quasi das Spiel in seine Hand genommen hat, so wie es zum Beispiel Giancarlo Stanton auf der anderen Seite gemacht hat.
Ihr habt doch gerade über das 10-2 gesprochen.
Ja, aber die Serie, also ja, ein Spiel ist ja kein Problem. Giancarlo Stanton hat auch nicht in jedem Spiel einen Homerun geschlagen. Das ist ja auch in Ordnung und dass du über die Serie hinweg das auch hast. Aber für mich ist es so, dass bisher und wenn wir jetzt auf die World Series vorschauen, dann glaube ich auch, dass die Offensive da noch Potenzial nach oben hat, wenn du eben zum Beispiel Otani oder Betts nimmst, die eben bisher noch nicht absolut ihren Stempel draufgedrückt haben, wie es zum Beispiel ein Giancarlo Stanton gemacht hat als Superstar.
Shohei Otani hat einen 4,43er On-Base. Mookie Betts hat einen 4,04er On-Base. Max Muncy hat einen 4,68er On-Base. Mhm. Kiki Hernandez hat einen 3,78er On-Base. Will Smith hat einen 300er On-Base, 2,89. Taylor hat einen 357er On-Base. Da kommt jeder On-Base. Jeder. Edman hat einen 333er On-Base.
Das habe ich doch auch nicht in Frage gestellt. Das habe ich doch jetzt gar nicht in Frage gestellt. Aber ich habe
lediglich gesagt. Die Offensive der LA Dodgers.
Wer ist denn MVP geworden? Ist MVP geworden? Shohei Ohtani oder Mookie Betts oder Freddie Freeman oder Teoscar Hernandez?
Aber nein, das spielt doch keine Edman Rolle geworden. Für die Breite
der
Offensive.
Player. Das ist doch alles, was ich gesagt habe. Mehr habe ich doch gar nicht gesagt.
Um das jetzt mal zur Seite zu schieben und dann nochmal als jemand hier, als die Stimme der Vernunft hier nochmal aufzutauchen, das bin ich ja die meiste Zeit. Ich glaube, dass die Offensive sehr, sehr, sehr ausgeglichen ist. Um das nochmal von Florian so ein kleines bisschen zu unterstützen, es muss nicht jedes Mal einer der Superstars ran, um solch eine Serie oder ein Spiel zu gewinnen. Es reicht dann auch mal, dass Tommy Edman zwischendurch die Serie an sich reißt und dass er den Hero gibt. Aber beide Teams haben auf ihrer Seite zwei oder drei Spieler, die jedes Spiel den Unterschied machen können. Und das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Diese Ungewissheit, dass ich nicht weiß, wer wird in diesem Spiel der Held. Es ist nicht auf einer Schulter die Offensive. Ich glaube, dass die Offensive der Dodgers ein ganz kleines bisschen breiter ist als die der Yankees. Aber das sind wirklich nur Bruchteile. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was wir dort erleben werden.
Ich glaube aber, dass zum Beispiel auch das Pitching der Dodgers mehr Schwierigkeiten haben wird gegen die Breite, die nicht so große Breite der Yankees. Ich denke, da hast du recht. Also die Dodgers haben definitiv mehr Spieler, die einen Unterschied machen können. Da bin ich bei dir. Ich glaube aber, wenn man das jetzt quasi, ne, wenn man das Pitching der Dodgers vergleicht mit der Offensive der Yankees, dann haben sie ein bisschen mehr einen Vorteil als jetzt andersherum. Das Bullpen der Yankees, also das Starting-Pitching und das Bullpen der Yankees hat wahrscheinlich eher die Chance eben genau um die potenziellen Superstars, die es in jedem Spiel oder um die potenziellen Helden, die es immer geben kann, besser darum zu pitchen. Deswegen meinte ich, dass es bisher noch nicht so war, dass du gesagt hast, du kommst an Otani nicht vorbei. Na, also du musst deine ganze Lineup deine ganze Starting Rotation und deinen Bullpen musst du darauf aufbauen, dass du viermal Otani at bat hast. Das musste bisher kein Team tun. Und ich glaube, das können die Dodgers auch pitchingseitig die Yankees auf der Pitching-Seite auch besser, als sich die Dodgers tun. Und deswegen glaube ich, dass im Moment der Vorteil offensiv bei den Yankees liegt, was eher an der Schwäche des Bullpens und des Pitchings der Dodger als an der eigenen offensive Stärke. So meinte ich das.
Also, ganz, ich muss da noch mal was zu sagen. Die Offensive der Dodgers ist meines Erachtens gerade auch aktuell deutlich, deutlich, deutlich stärker als die der Yankees. Weil, nehmen wir mal Aaron Judge. Was spielt denn der für eine Postseason? Der schwingt nach allem, was er
sieht. Das macht er die ganze Saison schon.
Jo, hat aber keinen Erfolg dabei.
Ja.
13 Strikeouts bei 31 At-Bats hat ein Average von 1,61 in der Postseason. Jetzt auf der größten Stage. Der hat null Impact gehabt in den Serien gegen die Guardians. Gut, er hat zwei Homeruns geschlagen in der Postseason, herzlichen Glückwunsch. Aber er hat keinerlei Team-Impact gehabt und er hat keinerlei Impact gehabt auf die Offensive der New York Yankees. Wenn du Judge schon mal aus dieser Aktualität rausnimmst, So, dann hast du Juan Soto, der solide spielt, aber auch nicht unglaublich überragend. Und du hast mit Giancarlo Stanton einen MVP, der halt DH ist und der in seiner als DH auch kein 300er Average hat. Und dann hast du alles, was nach hinten rausgeht, was im Back of the Lineup ist, da sehe ich die Dodgers so weit im Vorteil. Ich, ganz ehrlich, ich meine, vielleicht liegt es an mir, dass ich da irgendwas übersehe, aber ich sehe das überhaupt nicht so knapp. Die Yankees haben das deutlich bessere Pitching, die Dodgers haben die deutlich bessere Offensive. Das kann sich am Ende nivellieren, von mir aus. Aber eine Diskussion über die Offensive, boah, finde ich schwierig.
Florian, dein Tipp.
Ich hatte gesagt 6 Spiele, also sage ich, es werden 7 Spiele und die Yankees gewinnen 4-3.
Axel, dein Tipp.
4-2 Dodgers.
Ich sage, hoffentlich kommt der Komet.
Auch ein sehr schönes Bild.
Nein, Entschuldigung.
Wir gehen nicht in die Präsidentenwahlen rein. Ne?
Nein, dann ist nicht. Gott sei Dank. Nein. Gott sei Dank. Stellt euch vor, Spiel 7 Yankees Dodgers am 5. November noch. Das wäre
ja. Wird dann, Kalifornien gehört dann nicht mehr zu den USA.
Das wäre fürchterlich. Ich glaube, dass die Yankees in 6 Spielen gewinnen werden. Und dass sie zum ersten Mal seit 2009 gewinnen werden. 2001, ja, 2001 war eine andere Serie, ich weiß.
Ja, aber 2009, das war das letzte Mal, dass sie in der World Series waren und die haben sie auch gewonnen. Also wenn sie drin sind in den letzten Jahren, dann haben sie die auch gewonnen. Bei
den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten bitte, ja.
Jahrzehnten, ja stimmt, Jahrzehnten. Ja, bei den Dodgers sieht es ein bisschen anders aus.
Dass 2009 schon 15 Jahre her ist.
Ja, ne? Wahnsinn, ne? Ja. Das ist mir dann erst aufgefallen, als sie gesagt haben, first time since. Und dann überlegst du und denkst so, hui, das ist eine Zeit, ja.
Ja.
Es gibt eine glückliche Generation von Highschool-Kids, die noch nie einen Meister Yankees gesehen haben.
Freitagnacht geht es los. Freitag und Samstagnacht jeweils um 2.02 Uhr. Da sind die ersten beiden Spiele in L.A. Dann wechselt die Serie für 3 Spiele Montag, Dienstag, Mittwoch nach New York. Und die letzten beiden Spiele wären dann wieder Freitag und Samstag in Los Angeles. Sport 1 Plus überträgt in Deutschland, MLB-TV natürlich auch. Und wir hoffen, dass euch das gefällt. Wir werden wahrscheinlich nach Spiel 2, spätestens nach Spiel 3 unseren ersten Podcast machen. Ja.
Kleiner genau. Tipp bitte noch zu der Übertragung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch die Pre-Game-Show von Fox an. Es ist unglaublich unterhaltsam, was Big Papi und, und A-Rod da machen. Wie heißt er hier? Der Captain.
Jeter
ist ja auch dabei, genau. Es ist wirklich gutes Fernsehen.
Ja.
Also wenn sie nichts können, die Amerikaner, aber Fernsehen können sie.
Wenn A-Rod nichts kann, unterhaltsam im Fernsehen ist er immer noch.
Ja, aber tatsächlich ist es schon.
Habt ihr 1.300 Dollar übrig?
Spiel 1
ist das günstigste Ticket.
Ja. Ich habe 3.100 gelesen.
SeatGeek bin ich gerade aktuell. Okay. Spiel 1 ist aber Sektion 41, also ganz oben, ganz hinten, ganz oben. 1.000, amazing deal, sagen sie.
Okay.
Ja, 1.000
Stehplatz.
Stehplatz haben sie, glaube ich, gar nichts frei. Stehplatz, glaube ich, gar
nichts
frei.
Wie ihr hört, haben wir uns jetzt schon wieder vertragen, alle miteinander. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Nach den ersten beiden Spielen wird es auf jeden Fall eine Quick Reaction von mir geben. Die beiden anderen Herrschaften weilen auf einer Hochzeit.
Vielleicht machen wir eine Live-Reaction.
Nein, bitte nicht. Bitte nicht.
Gucken wir mal. Hey.
Die beiden weilen auf einer Hochzeit, deswegen wird das von mir kommen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den mag ich auch einen Kaffee ausgeben oder dass ihr die Friedenspfeife zusammen rauchen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes ist der Link zu Steady hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschö.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.